Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Jahr 2025. Ich begrüße dich ganz herzlich wieder bei einer neuen Folge. Mein Name ist Kendra Zwiefka und ich freue mich so sehr, dass wir auch 2025 hier ganz wundervolle Gespräche führen dürfen. Ich habe schon so tolle Interviewgäste eingeladen, also freue dich auf ein sehr schönes Jahr, vor allem auf ein sehr intensives Jahr mit ganz, ganz tollen Mutmachergeschichten, denn das macht eben auch den Podcast aus. Ich hoffe, du hattest eine wunderschöne Weihnachtszeit. Du bist gut ins neue Jahr gestartet und ich wünsche dir natürlich von Herzen ganz viel Gesundheit. Und ich freue mich total, dass ich heute hier einen ganz bezaubernden Gast sitzen habe, eine junge Lady hier. Und das Coolste ist eigentlich, wir hätten uns live vor Ort treffen können, denn sie wohnt auch noch bei mir im Wohnort. Also sie kommt direkt aus Bad Oeynhausen und die liebe Paula ist heute bei mir zu Gast. Und Paula ist noch sehr, sehr jung. Sie ist 20 Jahre alt und zwar ist sie Soldatin, was ich auch ziemlich cool finde. Auch da sprechen wir heute ein bisschen drüber. Und sie ist vor allem auch Voltigier-Meister, glaube ich, und nicht auch deutsche Meisterin. Nein, nicht ganz. Okay, fast. Aber vor allem auch das ist mega. Auch da können wir natürlich sehr gerne drüber sprechen. Und Paula hatte im letzten Jahr, 2024, ist ja noch gar nicht so lange her, hatte sie eine Diagnose und zwar Lymphdrüsenkrebs Stadium 4 und eine sehr aggressive Krebsart, wo wir heute auch ein bisschen drüber sprechen. Und ich freue mich sehr, liebe Paula, dass du dir heute die Zeit genommen hast und ja, dass du heute uns ein bisschen mitnehmen möchtest in deine Reise. Und jetzt erstmal herzlich willkommen. Schön, dass du da bist und liebe Grüße aus Bad Oeynhausen.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch. Ich komme ja tatsächlich so aus Löhne, knapp daneben, aber ja, mein Pferd steht in Bad Oeynhausen und deswegen verbringe ich da eigentlich hauptsächlich meine Zeit.
Sehr schön. Liebe Paula, magst du uns ein bisschen von dir erzählen? Also du bist ja noch relativ jung und bevor wir so auf deine Krebsdiagnose auch eingehen, wie cool ist das denn bitte, dass du erstmal auch ja Voltigier-EM-Meisterin bist oder eben auch mit deinem Team und vor allem aber auch, dass du Soldatin bist. Kannst du uns ein bisschen mitnehmen, wie es dazu gekommen ist?
Genau, also ich voltigiere schon sehr, sehr lange, seitdem ich ganz klein bin und genau, habe mich halt dazu entschieden, das Ganze jetzt hauptberuflich zu machen, weil die Möglichkeiten in Deutschland sehr begrenzt sind, um halt mit dem Sport Geld zu verdienen. Es ist eine Randsportart, genau, Pferdesport ist sehr kostenintensiv und halt die tolle Möglichkeit bei der Bundeswehr als Sportsoldatin eben sein Hobby zum Beruf zu machen. Demnach habe ich dann im November 2023 eine Grundausbildung gemacht, eine verkürzte. Und genau, jetzt ist im Prinzip mein Trainingsalltag, also mein Trainingsplan, mein Dienstplan. Ich bin quasi vom Dienst freigestellt, um hauptberuflich ja zu voltigieren und eben für Deutschland erfolgreich zu sein. Und alle Medaillen, die ich gewinne, gehen in die Quote für die Bundeswehr. Und genau, das ist eben das, was ich so mache. Und das ist wirklich sehr toll. Das ist, ja, was ganz anderes, als das nochmal, das wirklich nur so als Hobby zu machen. Ich investiere halt meine ganze Zeit da rein und ja, bin eben finanziell abgesichert und das ist einfach eine sehr große Erleichterung für mich.
Absolut. Ja, und auch wie toll ist das, dass es solche Möglichkeiten gibt. Also ja, ich wusste nicht, dass die Bundeswehr solche Möglichkeiten eben auch anbietet und dass man dann eben auch Berufssoldatin ist und da eben auch sein Hobby zum Beruf machen kann in dem Sinne. Und dass man dementsprechend dann auch ja das ausüben darf. Und das ist natürlich auch eine absolute Ehre. Und da haben wir auch wieder sehr viel Glück, dass wir in einem so privilegierten Land vor allem auch sind, wo diese Möglichkeiten vor allem auch bestehen. Du hast es eben schon gesagt, Pferdesport ist eine absolute Randsportart. Man kann da eben nicht seinen Lebensunterhalt mit verdienen, es sei denn, man ist so ein super Dressurreiterin, Springreiterin, genau, whatever, und Olympia. Absolut, das kann ich total nachempfinden. Liebe Paula, da würde ich natürlich auch total gerne weiter mit dir drüber quatschen, aber da sind wir heute natürlich nicht hier, denn wir möchten natürlich gerne ein bisschen mehr über dich erfahren. Und zwar hattest du letztes Jahr die Diagnose Lymphdrüsenkrebs. Kannst du uns ein bisschen mitnehmen, wie das Ganze so angefangen hat, was vielleicht in der Zeit davor gewesen ist, privat, beruflich auch, wie du es auch gemerkt hast überhaupt?
Ja, tatsächlich hat das so ungefähr mit der Grundausbildung angefangen. Also zu dem Zeitpunkt war mein Leben quasi einfach nur toll. Ich hatte alles, was ich mir jemals erträumt hatte. Ich habe Studienplatz bekommen fürs Psychologiestudium. Das habe ich halt angefangen und dann eben auch ja die Grundausbildung gemacht bei der Bundeswehr. Und währenddessen habe ich schon so ein bisschen gemerkt, okay, ich war relativ häufig krank, so zum Ende der Grundausbildung. Habe mir aber nicht so viel dabei gedacht und war dann auch total euphorisch, habe mich gefreut, dass ich jetzt den ganzen Tag Zeit habe zum Trainieren. Habe deswegen auch nicht so richtig viel Pause gemacht und das hat sich dann wirklich bis Februar so durchgezogen. Also ich war wirklich immer wieder krank, dachte gerade, okay, jetzt wird's besser, jetzt kann ich wieder richtig durchstarten und dann kam der nächste Infekt, so dass ich dann auch Ende Januar zum Arzt gegangen bin, genau zu meinem Truppenarzt nach Barendorf. Und der hat dann ein großes Blutbild gemacht und da war aber gar nichts Auffälliges. So ein paar Eisenwerte, Vitamin D, aber jetzt nichts Schlimmes. Ja, und dann habe ich erstmal ganz normal so weitergemacht und dann fing das im Februar an, dass ich so ein bisschen Probleme mit meinem Magen-Darm hatte. Also, dass ich öfters Bauchschmerzen hatte, dass mein Bauch irgendwie so einfach dicker war als sonst. Also so, wie man das halt mal abends hat, dass er so ein bisschen aufgebläht ist, aber es war einfach immer durchgehend. Also, es ist auch nicht weggegangen. Und dann wurde er auch relativ schmerzempfindlich und dann war es eigentlich so richtig akut nur eine Nacht, wo ich halt wirklich dolle Bauchschmerzen hatte und mich dann auch übergeben musste. Ja, und dann habe ich mir halt direkt am nächsten Tag, wollte ich mir einen Termin für einen Arzt machen und da war mein Arzt aber dann den nächsten Tag irgendwie nicht da und dann bin ich zu einem anderen Arzt. Und vorher war ich aber dann noch bei meiner Mama und die meinte halt, ja, lass mich einmal auf deinen Bauch schauen. Ja, sie halt dachte, vielleicht kann man da irgendwas ertasten oder so. Und dann habe ich mich halt hingelegt und habe mein T-Shirt hochgezogen und dann kam uns da halt so eine Beule entgegengesprungen. Also wirklich so unterm Rippenbogen.
Wow.
Mega riesig. Da in dem Moment, meiner Mama ist alles aus dem Gesicht gefallen und ich dachte, ich lag da so und dachte so, wie konnte mir das nicht auffallen? Ne? Wie lange der da war, keine Ahnung. Und es war halt echt riesig. Und in dem Moment dachte ich so wirklich, stell dir vor, das wäre einfach ein Tumor oder so. Das ist wie krass und surreal wäre das bitte. Ja, und dann meine Mama hat gesagt, ja, sofort zum Arzt. Und daraufhin habe ich mir dann eben den Arzttermin gemacht, bin dann zum Arzt hin und da war diese Beule aber wieder weg. Habe ich mich hingelegt, diese Beule nicht da gewesen, der Arzt meinte, ja, nehmen Sie Buscopan und dann erstmal abwarten. Dann bin ich schlafen gegangen und dann kam nachts diese Beule halt wieder. Und dann dachte ich mir, ja, das kann nicht sein. Und habe ich sogar noch ein Foto gemacht und da sieht man es auch richtig gut. Und bin dann halt zu meinem eigentlichen Arzt am nächsten Tag und habe dem als allererstes das Foto gezeigt, weil ich dachte, wenn diese Beule jetzt wieder weg ist, es glaubt mir keiner.
Ja, verstehe.
Ja, der hat dann direkt gesagt, ja, gehört da auf jeden Fall nicht hin, hat dann direkt einen Ultraschall gemacht und da konnte man nicht so richtig viel sehen, außer dass da halt so ein bisschen Flüssigkeit war. Also man hat schon, also man konnte es gut abgrenzen, da war irgendwas ca. 10 cm groß, konnte keiner zuordnen, aber es war halt irgendwie so flüssigkeitsgefüllt und dann hieß es irgendwie, ja, ist das eine Zyste, ist da irgendwas eingeblutet oder so. Und dann hat er mich aber ziemlich schnell in die Notaufnahme geschickt und die haben dann halt als allererstes, weil sie halt auch nicht genau wussten, wo es genau ist, eine Darmspiegelung gemacht. Da hat man logischerweise nichts gesehen, weil das Ganze eben von außen war und sie das aber überhaupt nicht lokalisieren konnten, weil er sich, also der Dünndarm, da wo es dann letztendlich war, ist ja so sehr beweglich, flexibel und demnach ist der Tumor halt immer gewandert. Also wenn ich mich halt hingestellt habe, dann ist der im Prinzip so nach unten gesackt und sobald ich mich halt hingelegt habe, kam der wieder an die Bauchoberfläche. Ja, und das war halt im Prinzip so das, wo es dann losging, wo ich dann so dachte, okay, das war Ende Februar und Mitte März hätte ich meine ersten Wettkämpfe gehabt. Und dann dachte ich so, okay Leute, das muss jetzt irgendwie schnell gehen, weil dann das gehört auf jeden Fall nicht dahin. Wenn es rausoperiert werden muss, dann habe ich da eine riesen Wunde, die muss irgendwie heilen. Und das war so meine größte Sorge in dem Moment. Ja, und dann haben sie halt die ganze Zeit weitergeschaut, haben gefühlt hunderte Sonos gemacht und dann irgendwann halt noch, was haben sie alles gemacht, MRT, Magenspiegelung nochmal und dann letztendlich irgendwann CT. Und beim CT haben sie dann halt gesehen, okay, das also geht in so eine bestimmte Richtung, das wollten sie aber mir nicht sagen. Also sie haben es sehr, sehr vorsichtig formuliert. Ich weiß halt noch, also das ging über so einen längeren Zeitraum. Und dann hieß es halt, ja, meine Eltern sollen bitte einmal kommen zur Besprechung. Und dann habe ich mir schon gedacht, okay, wenn meine Eltern jetzt kommen sollen, ich bin volljährig, kann jetzt nicht so gut sein.
Ja.
Ja, und dann meinten sie aber, sie sind sich total unsicher und sie wollen jetzt nichts in den Raum stellen, was sich nachher halt ja nicht bewahrheitet. Und haben dann halt gesagt, ja, das kommt vom Lymphsystem und man kann das vermutlich medikamentös behandeln. Dachte ich, super. Ich dachte, gut, dann brauche ich nicht operiert werden. Ich kriege vielleicht ein Antibiotikum, was weiß ich, und kann dann halt vielleicht ein bisschen später, aber irgendwann halt meine Wettkämpfe machen. Ja, und dann hieß es aber, es muss auf jeden Fall eine Biopsie gemacht werden. Und dafür wurde ich dann in ein anderes Krankenhaus geschickt. bin dann da, ich weiß nicht, ein paar Tage später zur Besprechung hin und das war ein relativ junger Arzt, der meinte dann halt, ja, wir machen jetzt eine Biopsie, aber wir machen die Biopsie vom zweiten Tumor. Und bis zu dem Zeitpunkt wusste ich überhaupt nicht, dass es einen zweiten Tumor gibt. Was war so der erste Punkt, wo ich dann dachte, okay, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du zwei gutartige Tumore in deinem Bauch hast? Das ist nicht so hoch. Und genau, dann bin ich noch zur Oberärztin, auch an demselben Tag. Die wollte dann irgendwie nochmal mich untersuchen oder ja mit mir halt dort darüber sprechen, über die Biopsie. Und die meinte dann halt, ja, ob ich irgendwie noch Fragen hätte. Und dann habe ich halt gefragt, wie so eine medikamentöse Behandlung aussehen würde. Und dann meinte sie halt Chemotherapie. So, und bis zu dem Zeitpunkt hatte ich gar keine Ahnung, dass es in irgendeiner Form um Krebs geht. Also sie hat dann auch öfters den Begriff Lymphom verwendet. Da konnte ich zu dem Zeitpunkt auch nichts mit anfangen.
Ja, ist ja auch klar.
Ja, und dann war es halt tatsächlich, ich dann halt erst durfte ich wieder nach Hause mit meiner Mama und habe dann auf dem Weg nach Hause das Wort Lymphom gegoogelt und habe dann meine Mama gefragt, ja, ist das Krebs? Ist ein Lymphom Krebs? Und dann meinte sie, ja. Ich habe mich halt die ganze Zeit schon so gefragt, warum alle so bedröppelt waren und so um den heißen Brei rumgedreht haben. Und ich habe das einfach total verdrängt und ausgeblendet, dass das irgendwas Schlimmes sein könnte. Einfach, weil ich die ganze Zeit so krass den Fokus irgendwie auf meinem Sport und auf meine Wettkämpfe hatte und die ganze Zeit alles ausgerechnet habe im Kopf. Das war so der erste Moment, wo ich wirklich geschluckt habe. Und ja, dann war halt, ging das Ganze los mit Biopsie und dann hatte ich noch ganz viele Termine zwischen, also nach der Biopsie bis zum Ergebnis in der Zwischenzeit hatte ich noch so ein paar Termine mit in der Reproduktionsmedizin. Ich weiß gar nicht, was das alles noch war. Auf jeden Fall habe ich dann am 11. März die Diagnose bekommen, dass es halt eben Lymphdrüsenkrebs ist. Und da stand aber noch nicht genau fest, welcher Typ. Da standen, ich glaube, so drei unterschiedliche Arten im Raum. Und da hieß es dann aber schon, es könnte ein Burkitt sein. Und wenn es das ist, dann muss ich halt auf jeden Fall in die Uniklinik für die Therapie. Einfach weil die halt so eine krasse Überwachung dafür brauchen und die nachts auch Spiegel abnehmen und so. Und das in einem normalen Krankenhaus halt gar nicht möglich ist. Und genau, zu dem Zeitpunkt dachte ich, also ich habe, während wir da waren und ich die Diagnose bekommen habe, habe ich schon damit gerechnet tatsächlich. Deswegen war es für mich in dem Moment nicht so ein krasser Schock, aber ich hatte einfach eine ganz andere Vorstellung davon. Also ich dachte halt irgendwie, ja gut, ich werde dann vom Taxi abgeholt, sitze in der Ambulanz und kriege meine Chemo, dann fahre ich wieder nach Hause, mir geht's halt beschissen. So, das war so das, was ich mir vorgestellt habe. Und dann meinte er halt schon, ja, das muss stationär sein im Krankenhaus und du wirst dann ein paar Tage Chemo bekommen. Und dann gibt's da aber auch Pausen, wo du nach Hause kannst. So, das war so dann ungefähr die Vorstellung.
Toll.
Aber da konnte ich mir auch noch nicht viel drunter vorstellen zu dem Zeitpunkt. Ja, und dann bin ich aber erst noch in dem Krankenhaus geblieben, habe meinen Port bekommen und habe da auch schon einmal eine Antikörpertherapie bekommen. Ja, die habe ich eigentlich ganz gut vertragen. Da war ich aber auch schon fix und fertig irgendwie. Das lief ein paar Stunden und das gibt Schlimmeres, aber war jetzt so das erste Mal, dass ich halt irgendwie so eine krasse Medikamente bekommen habe. Weiß ich nicht, da fing es schon so an. Also da habe ich nicht mehr so richtig gute Erinnerungen dran.
Okay.
Bin dann halt in die Uniklinik und die haben halt gesagt, okay, das muss schnell losgehen. Also von der Diagnose bis zur ersten Chemo war es vielleicht eine Woche. Und genau, dann in der Uniklinik, als ich dann da war, habe ich halt die genaue Diagnose bekommen. Also da war dann quasi das letzte Ergebnis aus dem Labor auch da. Und da hat sich das dann halt bestätigt, dass es eben Burkitt ist. Da konnte ich zu dem Zeitpunkt jetzt auch nicht viel mit anfangen. Also gesagt haben, dass das eben eine ja, sehr aggressive Form von Non-Hodgkin ist. Ja, extrem schnell wächst, weshalb mein Tumor halt auch schon so groß war und der sich so in den Dünndarm reingefressen hat. Ja, und dann hat sie mir so ein bisschen was erklärt und dann hatte ich noch so ein paar Untersuchungen, hatte ich eine Lumbalpunktion, Knochenmarkspunktion und die haben auch nochmal MRT, CT von Gefühl allem gemacht, Kopf und so, halt einfach zu sehen, bis wohin der Krebs im Prinzip gekommen ist. Und das hat sich aber Gott sei Dank ja nur auf meinen Bauchraum beschränkt. Ja, wie gesagt, zwei Tumore, aber der Hauptbefund war halt am Dünndarm und war das, was letztendlich überhaupt mir Probleme bereitet hat, weil diese typischen Krebssymptome hatte ich ja gar nicht. Also so nach Verlust hatte ich alles nicht. Das war halt eher so Glück im Unglück, dass mein Tumor so riesig war und so doof lag und ich deswegen halt diese Beschwerden hatte. Ja, genau. Und das war so der Weg der Diagnose. Dann ging eigentlich das wirklich Schlimme los. Also ich hatte insgesamt 6 Blöcke, 5 Tage Chemo, vorher noch einen Tag Antikörpertherapie. Genau, mir wurde halt am Anfang gesagt, du musst auf jeden Fall eine Woche da bleiben für die Therapie. Und dann theoretisch 2 Wochen Pause. Und war es halt beim ersten Block so, dass die gesagt haben, du musst auf jeden Fall deutlich länger bleiben, weil die vor dem ersten Block auch noch so eine Vorphase gemacht haben. Also ich habe im Prinzip nicht die volle Dröhnung bekommen, nur ein Zytostatika am Tag. Da ging es mir dann auch noch relativ gut, dass ich dachte, okay, hatte ich mir schlimmer vorgestellt. Dann habe ich aber die volle Dröhnung bekommen. Das war wirklich, also es war Hochdosis-Chemo. Ich habe immer Methotrexat 20 Stunden bekommen. Also wirklich teilweise 3 bis 4 Chemos am Tag. Die liefen halt immer mehrere Stunden. Habe dann immer prophylaktisch auch noch insgesamt 8-mal Chemo in den Rücken gespritzt bekommen. Also die halt als Lumbalpunktion, die nehmen ja vorher immer Nervenwasser raus. Und dann haben sie halt 3 unterschiedliche Zytostatika hinten zwischen die Wirbel gespritzt. Das war der nicht so schöne Teil.
Nee. Aua.
Das war echt schlimm für mich irgendwann, weil ich auch einfach so krass Kreislaufprobleme dabei immer bekommen habe und dann gesagt habe, okay, es muss jetzt schnell gehen und dann treffen sie aber mal nicht, dann müssen sie nochmal rausziehen. Und ja, gut, das war aber nebensächlich irgendwann. Genau, dann hatte ich halt am Anfang diese 10 Tage Chemotherapie im Prinzip. Unter der Chemo ging es auch noch relativ gut. Also ich habe schon gemerkt, okay, ich bin ein bisschen müde und ein bisschen schlapp und nicht mehr so doll Appetit. Und es war aber okay. Und ich wusste halt ja überhaupt nicht, was auf mich zukommt an Nebenwirkungen. Und dann war es so, dass ich nachts, also wirklich, da war die erste Chemo vorbei. Und dann habe ich halt nachts extrem dolle Bauchschmerzen bekommen. Und die Ärzte meinten zu mir, wenn ich Bauchschmerzen bekomme, sofort Bescheid sagen, sofort ins CT, weil eben der Tumor sich ja so in den Dünndarm gefressen hatte und die Angst hatten, dass der Darm bricht. Und das wäre eine Vollkatastrophe gewesen. Ja, ich extrem Bauchschmerzen bekommen, dann halt direkt geklingelt. Und das war aber Sonntag, es war Ostern, es waren nicht viele Ärzte da. Sagt der Pfleger halt zu mir, ich gebe ihnen erstmal Buscopan, Schmerzmittel und dann, ne, wird das wieder. Habe ich dann auch bekommen und dachte, okay, dann wird es wohl nicht so dramatisch sein. Bin dann am nächsten Morgen aufgewacht und bin halt zur Toilette gegangen, wollte ich mit meinem Infusionsständer beim Flur laufen. Und dann ist mir halt schwarz vor Augen geworden, dann lag ich da auf dem Boden. Hat mich übergeben und es ist irgendwie so komplett Panik ausgebrochen. Und ja, kam der Arzt aus dem Notdienst und meinte halt, ja, Frau Voskowiak, was ist passiert? Und ich war, ja, weiß ich auch nicht. Also das war wirklich der Moment, wo ich so dachte, okay, scheiße. Wird doch irgendwie schlimmer, als ich dachte. Ja, und an die nächsten 2 Wochen habe ich ehrlich gesagt nicht viele Erinnerungen. Das ist echt krass. Sie haben mich dann irgendwann ins CT geschoben, aber da war nichts, Gott sei Dank. Ja, aber es fing dann halt an, dass ich extrem krasse Schleimhautverletzung hatte im Mund, also Mukositis. Wusste ich vorher nicht, dass es das gibt als Nebenwirkung. Das, also klar haben die mir das vorher erklärt, aber keine Ahnung, konnte ich mir nichts mehr vorstellen. Das war extrem schlimm, also so, dass ich halt wirklich gar nichts mehr essen konnte. Im ersten Block wirklich 12 Tage lang nichts Festes zu mir genommen. Ich habe dann parenterale Ernährung bekommen, habe direkt Fieber bekommen, geben die natürlich erstmal direkt Antibiotikum. Genau, dann hatte ich extreme Blutarmut, habe dann erstmal Bluttransfusion bekommen, Thrombozytentransfusion. Ja, das Ganze, was dazu gehört. Die Krankheit war so nebensächlich, also ich musste mich übergeben, aber das war irgendwie mein geringstes Problem da. Ich hatte einfach, also mein Kreislauf war eine Katastrophe, ich konnte gar nichts mehr alleine, ich musste wirklich die ganze Zeit klingeln, wenn ich auf Toilette gehen musste, dass einer mitkommt. Ich konnte nicht duschen allein, das ging wirklich gar nichts. Dazu kam dann, dass ich einen extrem starken Ausschlag bekommen habe am ganzen Körper. Also das fing hier hinterm Ohr an und halt so ein ganz Körperexanthem. Ja, und zu dem Zeitpunkt wussten die aber nicht, worauf ich allergisch reagiert habe, weil ich ja so viel auf einmal bekommen habe. Ich habe das Antibiotikum bekommen, die künstliche Ernährung, Bluttransfusion und sie wussten halt nicht, was es ist. Haben jetzt letztendlich vermutet, dass es dann an einem Antibiotikum lag. Habe ich halt nächstes Mal ein anderes bekommen, aber das hat extrem lange gedauert. Also ich war so extrem angeschwollen im Gesicht, auch von dem Cortison. Also wirklich nicht mehr wiederzuerkennen. Das war halt so, das waren die ersten 4 Wochen. Da dachte ich wirklich, im Himmels Willen, wie soll ich das noch so oft schaffen? Da war dieser Weg wirklich, erschien noch so unendlich lang. Ja, dann ging es halt irgendwann bergauf. War es aber theoretisch schon wieder so weit, dass der zweite Block hätte anfangen sollen. Also weil ich ja immer diese 2 Wochen Pause gehabt habe. Und da konnte ich jetzt ja nicht nach Hause. Und dann haben sie gesagt, gut, sie dürfen 2 Tage nach Hause. Dann war ich auch 2 Tage zu Hause. Vorher habe ich mir schon die Haare dann abrasiert. Also ich weiß gar nicht, wann genau die ausgefallen sind. Aber da habe ich tatsächlich nicht lange gewartet, weil mich das auch irgendwann extrem genervt hat, weil die einfach so verfilzt waren. Und das war für mich tatsächlich nicht so schlimm, wie ich gedacht habe. Also ich hatte ja vorher auch extrem lange Haare. Ja, das war aber für mich in dem Moment irgendwie nebensächlich, weiß auch nicht. Ja, und dann der zweite Block, war auch sehr schwer für mich. Also gerade dieses zurück ins Uniklinikum. Die Uniklinik ist einfach nicht schön, leider. Total liebe Ärzte und Pfleger, aber da drinnen ist es eine Katastrophe. Du hast keine Fenster, die du aufmachen kannst. Du musst dir die Toiletten teilen mit den Herren nebenan. Und ja, das war nicht so schön, zumal ich dann auch ab dem dritten Block, glaube ich, fast immer im Viererzimmer lag. Also Privatsphäre gleich null. Ja, und im zweiten Block war dann dieses Wiederhinfahren für mich einfach extrem schlimm, weil ich dann da wieder hingekommen bin und dachte, ja, wenn das jetzt wieder so schlimm wird und ich wieder die ganze Zeit da bleiben muss. Und das war für mich einfach irgendwie so unvorstellbar, wie das jedes Mal so weitergehen soll. Und dann haben sie mich aber tatsächlich direkt nach dieser einen Woche entlassen, weil Blutwerte waren erstmal so ganz gut. Ja, und dann war ich zu Hause, beziehungsweise bei meinen Eltern dann in der Zeit. Konnte halt auch nichts. Also ich lag halt wirklich den ganzen Tag nur im Bett, konnte nicht essen und ja, wusste jetzt nicht so richtig, wie das klappen soll mit diesen 2 Wochen, zumal ich dann halt auch irgendwann Temperatur bekommen habe und mir halt gesagt wurde, sobald du ab 38 Grad, muss man halt zurück über den
Notarzt. Ins Krankenhaus.
Genau. Und da dachte ich, habe ich zu meiner Mama gesagt, ja, ist ein bisschen Fieber, ne? Warum muss ich denn jetzt deswegen zurück? Und also wirklich noch am Anfang total naiv und ja, bin dann aber natürlich zurück. Da hat sich dann tatsächlich rausgestellt, dass ich Corona hatte. Wie auch immer ich das bekommen habe.
Scheiße.
Lag dann aber tatsächlich erstmal, ich glaube, 3 Tage in der Notaufnahme. Musste halt in der Notaufnahme bleiben, weil die einfach keine Betten oben hatten auf der Station. Also die Onko ist ja extrem groß in der Uniklinik. Aber ein ISO-Zimmer ist schon schwierig dann zu dem Zeitpunkt. Ja, und dann bin ich dann irgendwann auf der Station und dann lag ich da halt auch wieder eine Woche, weil du dann halt immer mindestens 7 Tage irgendwie Antibiotikum brauchst. Und dann, ja, mussten die halt wieder den zweiten Block, den dritten Block dann nach hinten schieben, damit ich halt nochmal kurz nach Hause kann für 2 Tage. Und ja, so hat sich das eigentlich durchgezogen. Also ich dachte wirklich, boah, scheiße, irgendwie muss das doch mal klappen, dass ich jetzt zu Hause bleibe und kein Fieber bekomme. Mhm. Ja, hat im dritten Block wieder nicht geklappt, dasselbe Spiel nochmal. Und dann im vierten Block, tatsächlich hat es das erste Mal geklappt. Ich habe mir das die ganze Zeit ausgerechnet, wann ich fertig bin und wann ich welchen Block habe. Und ich hatte halt auch nach dem vierten Block Geburtstag und habe mir das so genau ausgerechnet, dass ich dann wirklich, selbst wenn ich nochmal ins Krankenhaus müsste, dass ich dann trotzdem zu Hause bin an meinem Geburtstag. Ja, dann rufe ich, also man kriegt ja immer einen Anruf von der Uniklinik, wenn man ein Bett bekommt und dann hinfahren kann. Dann habe ich aber eine Woche auf mein Bett gewartet. Mhm. Du sitzt da jeden Tag, wartest auf diesen Anruf und dann sagen die dir, nee, wir rufen morgen nochmal an, wir haben immer noch kein Bett frei. Sodass mein Plan dann hinüber war mit meinem Geburtstag. Ja, und dann habe ich die Chemo bekommen, durfte nach Hause und wie immer habe ich so nach 4 Tagen so ein bisschen Temperatur bekommen. Die war dann irgendwann so bei 37,8 und ich dachte so, gut, noch 2 Grad mehr und ich muss halt wieder zurück. Und es war so, ich glaube, 3 Tage später oder so hatte ich Geburtstag. Und dann hatte ich dann das erste Mal, habe ich mir eine ambulante Onkologin gesucht für auch so Blutkontrollen und sowas. Und die hat gesagt, ja, kommen sie einmal zu mir und ich checke sie immer ein bisschen durch. Und dann habe ich halt so ein prophylaktisches Antibiotikum bekommen, einfach wenn die Leukozyten immer so niedrig sind. Die hat dann schon Blut abgenommen, hat gesehen, okay, der HB ist schon hart an der Grenze und hat aber gesagt, ich bestelle ihnen jetzt Bluttransfusion und dann kriegen sie die hier. Und dann, wenn die Temperatur nicht weiter steigt, dann können sie halt zu Hause bleiben. Und das hat dann tatsächlich auch geklappt. Also ich habe dann den Tag vor meinem Geburtstag eine Transfusion bekommen und war dann an meinem Geburtstag mehr oder weniger topfit. Also meine Leukozyten waren halt total niedrig. Also ich war im Zelt tief und durfte nicht viele Menschen sehen. Aber wir waren dann halt so im Garten. Und das war so ein bisschen Normalität wenigstens. Das war echt sehr wichtig für meinen Kopf zu dem Zeitpunkt. Und ja, dachte dann, okay, vielleicht schaffe ich es dann die nächsten Blöcke auch noch, zu Hause zu bleiben. Hat dann aber natürlich wieder nicht geklappt. Also 5. Block genau dasselbe Spiel. Und genau, 6. Block war dann Ende Juli. Das war tatsächlich auch, ich bin nach dem 5. Block dann mit Fieber wieder in der Notaufnahme und hätte dann irgendwie nochmal ja theoretisch nach Hause gedurft und habe mich dann aber dazu entschieden, dass ich in der Uniklinik bleibe, weil ich so Angst hatte, dass ich kein Bett mehr bekomme und mein letzter Block sich dann wieder so weit nach hinten verschiebt. Ja, deswegen habe ich mich dann dazu entschieden, einfach da zu bleiben, was echt nicht leicht war. Hab dann aber noch den letzten Block einmal so gezogen, sage ich mal. Und der hat mich echt nochmal richtig aus den Latschen gehauen. Das hätte ich nicht erwartet. Also durfte ich dann auch erst wieder nach Hause und habe dann relativ schnell so nach 3 Tagen Fieber bekommen. Und da ging es mir echt richtig scheiße. Also zu dem Zeitpunkt hatte ich schon, ich glaube, irgendwie so 12 Kilo abgenommen. Und das ging bei mir echt richtig schnell. Und hatte dann da tatsächlich ein Darmbakterium, also Clostridien. Das ist ja eigentlich ein Darmbakterium, was jeder Mensch in seinem Körper hat, aber wenn eben, das ist so Antibiotika assoziiert, also meine Darmflora war so geschädigt von dem ganzen Antibiotikum, was ich bekommen habe, dass meine eigenen Darmbakterien eben gefährlich wurden. Ja, und dann musste ich das halt auch nochmal mit Antibiotikum behandeln und war dann auch nochmal in Isolation eine Woche. Und dann war wirklich für mich, dass ich dachte, boah, ne, ich kann nicht mehr. Da war echt so ein Punkt erreicht, wo ich dachte, noch eine Runde schaffe ich nicht. Gut, es war eh nur 6 Blöcke waren angesetzt, aber man weiß ja bis zur offiziellen, bis zum Abschlussstaging, weiß man ja noch nicht so, wie es weitergeht.
Ja.
Deswegen war da echt so ein Punkt, wo ich dachte, boah, ne, das bis hier noch nicht weiter. Und war dann auch echt extrem froh, als die Zellen dann wieder zurückkamen, alles gestiegen sind, die Blutwerte, und ich dann irgendwann nach Hause durfte, was für mich aber irgendwie nicht so war, wie ich es mir vorgestellt hatte, weil ich irgendwie mich so krass zurück in den Alltag geworfen gefühlt habe. Wollte gerne alles machen, aber ich konnte es halt irgendwie nicht. Also weil ich so krass abgebaut habe, dass ich irgendwie gar nichts mehr konnte und überhaupt nicht wusste, wohin mit mir. Ja, das ist einfach irgendwie mega frustrierend für mich war, gerade auch so aus sportlicher Sicht. Hatte dann halt erstmal noch meinen Abschluss, mein PET-CT und das Abschlussstaging. Ich hatte nach dem 3. Block einmal schon ein PET-CT. Und da haben sie schon gesagt, okay, das schlägt mega gut an, das ist kaum noch was da. Und das hat sich dann halt auch beim 3. Block bestätigt. Und dann ja, hieß es halt am 23. August, dass ich meine Remission jetzt erreicht habe. Und ja, das war so der Weg bis dahin. Es war keine schöne Zeit, einfach weil ich das irgendwie so schlecht vertragen habe. Warum auch immer. Letztendlich, gut, die haben bei mir halt die volle Dröhnung gemacht, was ja gut war, was sie halt auch konnten, dadurch, dass ich jung und sportlich bin.
Ja.
Und deswegen halt auch von Anfang an gesagt haben, okay, die Heilungschancen sind extrem gut. Aber ja, die Chemo, wie ich die vertrage, das konnte mir vorher keiner sagen. Dass es dann so war, wie es war, das, ja, weiß man vorher nicht.
Nee.
Aber ja, das war so der Weg bis dahin. Das war dann ja Mitte, Ende August. Genau, dann war ich ab Mitte September 4 Wochen zur Reha. Und ja, musste halt einfach ganz, ganz viel wieder aufbauen und essen und erstmal irgendwie wieder ja, so reinkommen.
Ja.
Ja, was halt am Anfang extrem schwer für mich war, weil ich halt gut halt irgendwann angefangen habe wieder mit dem Training und erstmal so gar nicht wusste, was ich überhaupt machen darf und halt auch wirklich einfach gar nichts konnte. Es war alles weg, also von der Muskelmasse und halt auch komplett verkürzt und ich dachte immer so zwischendurch, okay, komm, du kannst ein bisschen was machen im Krankenhaus, aber das ging einfach nicht. Ich habe mir am Ende so krasse Vorwürfe gemacht, dass ich halt nichts gemacht habe, aber es ging irgendwie einfach nicht. Also mir hat einfach die Kraft gefehlt und halt auch die Motivation, weil man halt so krass damit konfrontiert wird, dass man eben nicht mehr kann. Und das war halt auch so bei den ersten Trainings für mich extrem schlimm. Das hat schon sehr lange gedauert, bis sich das ein bisschen eingependelt hat. Und da dachte ich wirklich am Anfang, wie soll ich jemals wieder irgendwie auf ein Pferd springen? Und da hat mir jeder gesagt, Paula, das wird zurückkommen, dein Muskel, dein Körper wird sich erinnern. Aber in dem Moment habe ich wirklich nur schwarz gesehen. Ja, aber das ging dann doch irgendwann relativ fix wieder, muss ich sagen. Doch ganz schön zu sehen, dass der Körper, ja, da sich so langsam erinnert. Aber es ist halt trotzdem noch total viel, was ja wieder aufgebaut werden muss. Und der Körper braucht unheimlich lange, um sich zu regenerieren und zu erholen. Und das merke ich auch jetzt noch. Ich denke, ich bin auf einem ganz guten Weg.
Ja, also was du alles durchgemacht hast, wenn du dir das mal überlegst, also was dein Körper vor allem auch durchgemacht hat dann eben, ne? Und dass du jetzt hier sitzt und dass du freudestrahlend hier sitzt auch und dass du toll aussiehst. Man darf auch nicht vergessen, was das für eine Tortur unter anderem auch war für dich, für deinen Körper und dass das natürlich auch seine Zeit auch in Anspruch nimmt, auch wenn du absolut leistungsorientiert bist und immer wieder zurück in die Wettkämpfe möchtest und dann natürlich auch anknüpfen möchtest, ist es eben wichtig, auch diese Ruhephasen sich einfach zu gönnen und diese Regenerationsphasen sich vor allem auch zu gönnen, dass du wirklich auch top fit bist, bevor du dann eben wieder in den Profisport auch einsteigst zum Voltigieren dann auch, ne? Weil sonst die Verletzungsgefahr auch riesengroß ist.
Ja, mega. Also das merke ich ja, dass einfach mir diese körperliche Substanz einfach noch komplett fehlt. Ich dachte halt auch am Anfang, ja gut, bevor ich jetzt wieder aufs Pferd springe und mir direkt irgendwas kaputt haue, erstmal Piano. Also das ist schon so scheiße das ganze Jahr war. Das hat mich so viel gelehrt und ich habe so viel über mich selbst und meinen Körper gelernt, was halt einfach wichtig ist im Leben. Und das vergisst man halt so schnell und es ist eigentlich so schade, dass man erst so einen Schicksalsschlag braucht, um das sich irgendwie wieder bewusst zu machen. Deswegen, das ist auf jeden Fall was ich in Zukunft definitiv anders machen werde. Wobei ich jetzt schon merke, dass ich so ein bisschen manchmal in alte Muster verfalle, aber ich glaube, das ist einfach dem Leistungssport geschuldet. Wieder schön, es ist so ein Stück Normalität, dass man ja wieder so alltägliche Probleme doch hat. Deswegen, da bin ich sehr, sehr dankbar für, dass das eben doch alles irgendwie so gut ausgegangen ist.
Ja. Absolut. Obwohl ich ja auch sagen muss, dass wenn du eben nicht diesen Körper gehabt hättest, wenn du eben nicht sagen wir es mal so, durch diese Muskulatur so extrem aufgebaut gewesen ist, wenn das jetzt jemand anders gewesen wäre mit dieser eigentlichen Diagnose, dann möchte man sich gar nicht ausmalen, was dann eben auch hätte passieren können durch so eine Therapie, dann durch so eine hochgradige Chemotherapie dann eben auch. Ne? Weil mehr hochdosiert geht's ja wahrscheinlich nicht. Und dementsprechend, was hast du denn, also wie hast du denn die Zeit überbrücken können im Krankenhaus? Was hat dir so Kraft gegeben? Gibt es da was, was du den Zuhörern gerne mitgeben könntest, wenn sie eben auch in einer ähnlichen Situation sind?
Also ganz viel halt mein Umfeld, wobei ich sagen muss, dass ich zwischenzeitlich echt mich so ein bisschen, ja, also nicht distanziert habe, aber mir fehlte immer so ein bisschen die Kraft zum Reden und ich war einfach total genervt und sauer einfach. Ich war durchgehend irgendwie gereizt und ja, also ich habe das schon so offen kommuniziert und meine Mama wusste halt auch, okay, wenn ich mal irgendwie nicht so nett bin, dann liegt das nicht an ihr, sondern einfach an der Situation. Da bin ich aber gerade meiner Mama total dankbar, die hat eigentlich das ganze halbe Jahr mit in der Uniklinik verbracht. Also die hat sich gegenüber ein Zimmer genommen und war eigentlich immer da und ja, hat mir halt eben auch mal was zu essen gemacht, wenn ich da was nicht essen wollte. Das war halt für mich einfach total wichtig, dass ich mein Umfeld hatte. Was bei mir aber auch total krass war, war der Sport. Den konnte ich ja halt zu dem Zeitpunkt nicht ausüben, aber ich habe mir halt immer so gedanklich das ausgemalt, wie das sein wird, wenn ich irgendwie zurückkomme. Da war tatsächlich so, ja, der Sport und das Pferd, das, was mich so wirklich am Leben gehalten hat, weil ich halt ganz viel so drüber nachgedacht habe und über Wettkämpfe und halt auch viel so in Erinnerung geschwelgt habe. Und das war so wirklich das, was mich ja wieder motiviert hat, auch weiterzumachen. Also natürlich, du hast keine andere Wahl, aber wenn ich dann so dachte, boah, ich kann nicht mehr, dann habe ich so gedacht, okay, noch so und so lange und dann kann ich wieder zum Stall, kann ich wieder zum Training und auch diese ganzen Menschen, die der Sport ausmacht, meine Trainer und eben auch ja, Teammitglieder und alle, die ich irgendwie kenne, auch wenn es, sage ich mal, Konkurrenten sind, die alle irgendwie an einen denken. Und das ja, hat mir schon sehr viel Kraft gegeben, weil es schon sehr viel Anteilnahme gab. Ja, und es für mich irgendwie schon sehr schön war, zu sehen, wie viele Menschen da sich wirklich Gedanken drüber machen. Und, ja, auch wenn es mal was ganz anderes ist, als halt eben immer nur dieser Sport. Und weil es halt eben auch keine typische Sportverletzung ist oder so, sondern wirklich eine ganz andere Dimension, was halt irgendwie so krass besonders ist, weil es einfach ja eben nicht alltäglich ist. Ja, deswegen, das war schon so das, was mir so am meisten Kraft gegeben hat. Einfach dieses in die Zukunft blicken. Ich habe mir so viele Sachen ausgemalt, auch solche Sachen wie, ich konnte ja gar nichts essen in der Zeit irgendwie. Und dann habe ich mir wirklich immer wieder vorgestellt, okay, wie ich irgendwann Döner essen gehe und so ganz banale Sachen, auf die ich einfach so eine krasse Vorfreude hatte. Und ich hatte also dieses Gefühl von Vorfreude, das war, glaube ich, das, was mich so ja mit am meisten irgendwie bekräftigt hat.
Schön, mega schön. Wie war es das erste Mal, als du wieder zu deinem Pferd konntest? Also gab es da so ein Magic Moment, würde ich mal so behaupten?
Ja, also ich war tatsächlich nach dem ersten Block, wo ich ja so lange im Krankenhaus war, da war ich ja dann die 2 Tage zu Hause, da bin ich dann direkt zum Stall gefahren. Und das war aber schon eher so ein bisschen traurig für mich tatsächlich. Einfach, weil ich das halt irgendwie so schlimm fand, dass ich so lange nicht da war und dass eben für alle das Leben weitergeht, außer für mich. Habe mich natürlich total gefreut, den zu sehen, aber ich habe, glaube ich, wirklich direkt angefangen zu heulen, weil ich das irgendwie so vermisst habe, aber auch ja, mich das wieder so krass in die Realität zurückgeholt hat und ich so dachte, okay, das wird noch ein ganzes Weilchen dauern, bis ich hier wieder jeden Tag irgendwie rumwuseln kann und einen normalen Alltag haben werde. Mhm. Das hat schon dann recht lange gedauert. Also das war dann wirklich erst so nach dem allerletzten Block, wo ich dann wirklich wusste, okay, ich bin in Remission. Dann waren das doch irgendwie deutlich positivere Gefühle. Also natürlich, wenn ich am Stall war, so hatte ich auch positive Gefühle. Aber das hat mich wirklich immer so ein bisschen eher wieder geerdet und in gewisser Weise auch mit negativen Gefühlen eben verbunden, weil ich natürlich auch trotzdem, also die ganze Zeit, wo ich im Krankenhaus war, lief ja die Wettkampfsaison weiter und das Ganze ja auch eben verfolgt habe und das für mich halt total schwer war zu sehen, dass halt eben andere dann erfolgreich sind und vielleicht Dinge, Medaillen gewinnen, die ich vielleicht hätte auch gewinnen können. Das war für mich halt schon extrem schwer. Also das hat mich motiviert irgendwo, aber es war halt auch einfach total frustrierend für mich. Also ja, das braucht man nicht leugnen.
Das verstehe ich total. Wie war das von deinem Arbeitgeber da? Also gab es da auch diejenigen, die dir da sehr den Rücken gestärkt haben vor allem?
Ja, definitiv. Einer meiner Trainer ist eben auch bei der Bundeswehr und der hat alles für mich organisiert. Sei es der ganze bürokratische Kram, als auch ja, dass er mich halt einfach besucht hat, total viel. Und eben auch der Truppenarzt, der mich damals ins Krankenhaus geschickt hat und meine Chefin aus der Sportfördergruppe, die haben mich auch besucht und haben sich alle total oft erkundigt. Und deswegen der Bundeswehr bin ich extrem dankbar. Die haben auch direkt meinen Vertrag verlängert. Also man hat als Sportsoldat immer nur einen Jahresvertrag. Und Okay. Wenn man dann halt verletzt ist oder keine Leistung bringt, dann ist das halt ein bisschen schwierig. Und ich hatte halt das große Glück, dass die meinen Vertrag direkt verlängert haben um ein Jahr.
Toll.
Da halt dann mir überhaupt keine Gedanken drum machen musste. Deswegen, das ist wirklich ein Sechser im Lotto, dass ich da bin.
Ach, schön.
Da habe ich mich wirklich sehr drüber gefreut und da gab es halt auch total viel Anteilnahme und ja, da bin ich dann auch hingefahren danach und habe alle besucht und haben sie sich sehr gefreut und genau, das ist schon sehr toll.
Schön. Du hast eben erzählt, dass du auch unter anderem eine Reha gemacht hast. Wie war die Reha für dich? Also hat die dir ja sehr viel gebracht dann vor allem auch? Hat sie dich wieder zurückgebracht in die Normalität dann oder eben auch so ein bisschen zumindest so aufgebaut?
Ja, vorher hatte ich ja wirklich so gar keine Ahnung, wie viel ich überhaupt machen darf und wollte ja unbedingt und konnte das aber irgendwie gar nicht einschätzen. Da war mein Therapieplan dann aber doch echt relativ voll schon von Anfang an. Also ich habe halt auch gesagt, ich möchte viel Sport machen. Und das haben sie dann halt auch gemacht. Und das ging aber dann wirklich erstaunlich gut. Also das war jetzt nicht so, dass ich da irgendwo dachte, okay, nee, das schaffe ich noch nicht, das möchte ich raushaben. Das war echt alles, ja, so wie ich es haben wollte. Genau, psychisch bin ich da tatsächlich nochmal so ein bisschen zurückgeworfen worden. Also ich habe das eigentlich sehr gut verkraftet. Und da war es aber echt nochmal so, dass ich irgendwie das Ganze nochmal aus so einer anderen Perspektive betrachtet habe. Also mehr so als außenstehende Person. Da hat mich das einfach nochmal extrem eingeholt, weil ich irgendwie das so schrecklich fand, was halt, also wie schlimm so eine Chemo für den Körper ist und wie viel Gutes so eine Chemo eben auch kaputt macht. Dadurch, dass ich halt tagtäglich davon konfrontiert wurde, was mein Körper eben nicht mehr kann. Natürlich auch dann zu sehen, was für Fortschritte der Körper macht, aber irgendwie dieses Negative stand für mich immer so eher im Vordergrund. Deswegen, das war für mich psychisch echt nochmal so ein bisschen schwerer, wobei ich sagen muss, dass ich eigentlich, also ich hatte da ganz normal meine Therapie, aber so richtig viel Bedarf hatte ich da zu dem Zeitpunkt auch nicht. Also ich habe mit ihr halt ganz normal darüber gesprochen und sie meinte dann aber auch, ja gut, dann machen wir erst auf die Woche wieder eine Sitzung. Und ja, dadurch, dass ich eigentlich eine ziemlich gute Selbstwahrnehmung habe und recht resilient bin, würde ich schon behaupten, dass ich das Ganze so ganz gut verkraftet habe. Ich glaube, ich konnte auch einfach viel aus dem Leistungssport mitnehmen. Obwohl das ja eigentlich zwei komplett unterschiedliche Welten sind, habe ich doch schon gemerkt, dass da so ein paar Parallelen sind und Dinge, die ich irgendwie auch nutzen kann, die ich halt im Sport gelernt habe. Deswegen, so grundsätzlich, die Reha war auf jeden Fall mega gut für mich. Ja, die letzten zwei Wochen wurden dann schon irgendwie lang, wo ich dann so dachte, boah, jetzt würde ich auch schon gerne irgendwie wieder nach Hause und so ein normales Leben haben. Wobei ich ja quasi zu Hause war. Also ich bin während der Reha auch immer noch zum Stall gefahren zwischendurch mit dem Fahrrad.
Warst du in der Klinik Bad Oechsen wahrscheinlich,
genau,
gell?
Genau, ja.
Das ist ja Fußweg. Also ich weiß ja, wo dein Pferd steht. Und deswegen ist es nicht weit.
Das ist ja das große Glück gewesen. Das ist ja eine der wenigen Kliniken in Deutschland, die halt so ein Programm extra für junge Erwachsene haben. Und das ist dann halt direkt hier bei uns vor der Tür. Das war schon ein Jackpot. Ja, doch, das war auf jeden Fall eine schöne Zeit. Ja.
Ist schön. Paula, wie geht's dir heute? Also eben auch so körperlich, aber vor allem auch seelisch. Also konntest du die letzten Monate ganz gut verarbeiten oder würdest du sagen, das dauert auf jeden Fall noch seine Zeit, bis sich das alles so auch gesetzt hat, vor allem auch, bis man da auch nochmal näher drüber nachdenken konnte, dann wie war das für dich?
Boah, ich würde sagen, also so Stand heute geht's mir eigentlich schon sehr gut. So dieses Thema Rezidiv ist relativ präsent gewesen. Ich hatte tatsächlich einmal noch so einen kleinen Zwischenfall, das war tatsächlich am Ende der Reha, wo ich dann wieder Bauchschmerzen hatte und dachte, okay, mein Bauch ist irgendwie wieder dicker. Und ja, ging das ganze Prozedere irgendwie wieder los und dann war ich noch mal in der Uniklinik und die haben PET-CT gemacht und da war dann aber alles gut. Und da habe ich mich echt extrem verrückt gemacht, weil ich mir wirklich zu 80% sicher war, dass da wieder was ist. Und danach war ich aber echt irgendwie tiefenentspannt, weil ich dachte, so sicheres als ein PET-CT kannst du nicht haben. Und dann habe ich halt wirklich, also dann ging so mein Leben erst wieder so richtig los, hatte ich das Gefühl. Klar, man muss irgendwie lernen, dem Körper zu vertrauen. Das ist so das, was ich gerade noch sehr merke. Dass es halt eben auch normale Symptome und Krankheiten gibt, dass es normale Bauchschmerzen gibt, die man auch haben kann, die jetzt nichts mit Krebs zu tun haben. Das merke ich schon noch extrem, also dass man einfach irgendwie wieder lernen muss, so ein Vertrauen in seinen Körper zu haben. Das wird, denke ich, auch noch ein bisschen dauern, aber ich denke mir, ich bin oft genug jetzt beim Arzt zu irgendwelchen Kontrollen und man kann es eh nicht ändern. Also selbst wenn es so ist, dann schaffe ich das auch noch ein zweites Mal. Ja, geht man da jetzt erstmal nicht von aus und demnach so alles andere braucht, denke ich, einfach noch ein bisschen Zeit. So grundsätzlich geht es mir schon gut, aber es ist jetzt nicht, also ich glaube, es wird einfach dauern, bis man das irgendwie so komplett verarbeitet hat und dann nicht jeden Tag dran denkt. Es ist das Erste, wenn ich morgens in den Spiegel schaue, sehe ich halt meine kurzen Haare. So, es ist jetzt nichts, was mich stört, aber unter normalen Umständen hätte ich jetzt halt keine kurzen Haare. So, das ist halt so das Ding. Und so rein körperlich bin ich tatsächlich schon wieder relativ weit, was so meine ursprüngliche Leistungsfähigkeit betrifft, aber es ja, fehlt einfach noch total viel. Es ging doch schneller, als ich dachte, hatte ich ja eben schon gesagt.
Ja, ja.
Aber gerade so, ja, was du halt beim Voltigieren brauchst, so Schnellkraft, Maximalkraft, das fehlt alles noch ein bisschen, aber ich denke, ich bin auf einem ganz guten Weg und bin gerade auch schon wieder so in meinem relativ normalen Trainingsalltag, was jetzt so das Pensum betrifft, von der Intensität ist es halt alles noch deutlich geringer, aber ich hoffe, dass das so relativ schnell geht. Ich habe meine Ziele im Kopf und meine Pläne und ob sich das dann umsetzen lässt, sehe ich dann. Aber ich habe mir auf jeden Fall vorgenommen, dass ich meinen Körper und den Spaß am Sport auf jeden Fall ja erstmal wieder in den Vordergrund rücke, weil das einfach, also habe ich total gemerkt, wie sehr das verloren gegangen ist jetzt vor meiner Erkrankung. Ja, und das ist einfach das, was ich irgendwie so gerade im Vordergrund stehen haben möchte. Was dann daraus resultiert, das ist halt dann extra, sage ich mal. Hauptsache, ich bin gesund und ich kann wieder das machen, wozu ich Lust habe, voltigieren. Und dann bin ich ganz gespannt, wo die Reise noch so hingeht. Also, ja, ich hoffe, dass ich das alles irgendwie ganz schnell wieder aufholen kann. Aber es ist halt, also man darf halt nicht vergessen, was der Körper so durchgemacht hat in dem, ja, das merke ich halt leider auch jetzt schon, dass ich das oft wieder vergesse. Aber dass man dann trotzdem wieder irgendwie so das Positive vor Augen behält. Ja, dann mal schauen.
Ja, absolut. Liebe Paula, wir kommen auch so langsam zum Ende des Interviews hin. Mhm. Aber ich würde gerne noch mal wissen, bist du noch die gleiche Paula, die du vor der Diagnose war? Oder hast du dich in irgendeiner Art und Weise verändert? Beziehungsweise hast du vielleicht jetzt auch eine andere Sichtweise? Du hast es ja eben schon so ein bisschen angekratzt, hätte ich beinahe gesagt. Aber vielleicht magst du da noch mal drauf eingehen.
Ich glaube, es hat sich schon sehr viel geändert. Bin auch einfach gefühlt 10 Jahre gealtert. Es ist einfach schon, also ich war vorher schon sehr erwachsen, würde ich sagen, aber man ist schon irgendwie noch reifer geworden. Allein so, wie ich mit vielen Sachen umgehe, das hat sich total geändert. Also auch Probleme und so. Ich lasse mich relativ selten noch von irgendwas stressen, weil ich einfach denke, es gibt viel Schlimmeres im Leben. Und ich habe so viel jetzt schon erreicht, andere Probleme halt auf einmal viel kleiner werden. Ich halt, ja, wie ich eben schon gesagt habe, jetzt einfach meinen Körper und mein seelisches Wohlbefinden an erster Stelle stehen habe. Ja, das ist halt leider das, was oft vorher ja verloren geht. Und ich hoffe einfach, dass ich das irgendwie beibehalten kann und das ja jetzt nicht wieder irgendwie so verschwimmt und man in alte Muster verfällt. Ja, doch, das würde ich schon sagen. Ich habe wirklich viel, viel übers Leben nachgedacht und hatte auch sehr viel Zeit, mich mit meinen eigenen Gedanken irgendwie zu befassen. Doch, da habe ich schon sehr viel rausgelernt und ja, was mir halt schon viel irgendwie jetzt so fürs weitere Leben gegeben hat.
Ja, wow. Liebe Paula, ich würde mich schon mal von dir verabschieden. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du da warst. Ich wünsche dir für 2025 maximalen Erfolg. Also alles, was du erreichen möchtest, wirst du auch erreichen mit dieser Einstellung auf jeden Fall auch. Hauptsache ist, dass du weiter natürlich auch an dich denkst, dass du an deinen Körper denkst, dass du auch mal an Ruhephasen denkst, vor allem dir nicht zu viel Druck machst, dann eben ein bisschen Druck ist immer gut, aber zu viel Druck ist auch nicht so gut, gerade für die Gesundheit vor allem auch. Die letzten Worte, die gehören jetzt nur dir. Alles, was du jetzt noch gerne mit der Community teilen möchtest, darfst du natürlich jetzt von Herzen gerne tun.
Ja, also erstmal vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und genau, ich hoffe einfach, dass jeder Mensch da draußen es irgendwie schafft, sich selbst als seine Nummer eins zu sehen und es eben schafft, die Bedürfnisse und alles, was einen irgendwie glücklich macht, an erste Stelle zu stellen. Und Gesundheit ist doch das Wichtigste, es ist kein Privileg und jeder, der in einem gesunden Körper lebt, sollte ihn auch irgendwie so behandeln, dass er ja gesund bleibt und eben immer dankbar dafür sein, für jeden Tag, den man lebt und den man eben gesund ist. Genau.
Ihr Lieben, was waren das für weise Worte zum Abschluss von einer so jungen Frau? Paula ist gerade mal 20 Jahre alt und ja, so was auch dieser Leistungsdruck vor allem auch mit ihr gemacht hat und diese Diagnose vor allem auch, aber wie tough sie da durchgegangen ist, durch solche extremen ja, Chemoblöcke vor allem auch, so hochdosierte Chemotherapie zu bekommen und dann eben auch noch mit Spritzen in den Rücken, weil es nicht anders ginge, und mit Antikörpertherapien vor allem auch und dann immer wieder diese Fieberschübe und zahlreiche Krankenhausaufenthalte, und dass sie das eben so gut weggesteckt dann hat, auch weil sie sehr, sehr viel vor allem auch für sich gearbeitet hat, weil sie an sich selber auch vor allem gearbeitet hat mit ganz viel Disziplin, was natürlich auch aus ihrem Profisport kommt, was natürlich auch dadurch kommt, dass sie Berufssoldatin ist bei der Bundeswehr, und wie wichtig es ist auch, ja, dass man einem den Rücken stärkt, dann eben, dass sie auch gemerkt hat, wie viele Menschen hinter ihr stehen, dass sie gemerkt hat, wie wunderschön das Leben auch sein kann und wie schnell sich vor allem auch das Ganze drehen kann, und dass sie eben auch weiß, dass jeder Mensch, sie hat so schön gesagt, sich glücklich schätzen kann, wenn er in einem gesunden Körper aufwächst oder eben auch einen gesunden Körper hat, den wir natürlich auch sehr, sehr gut pflegen sollten. Und vor allem, was ich am schönsten fand, dass man sich als erste Stelle stellen sollte. Ich sage immer sehr gerne das Beispiel im Flugzeug, wenn die Stewardessen zeigen mit dieser Maske und die dann aber sagen, nicht bitte erst ihrem Nachbarn die Maske aufsetzen, sondern vor allem sich selber. Warum? Weil natürlich nur wir uns erst selber helfen können und dann anderen Menschen dann auch helfen können. Und das wünsche ich dir von Herzen, dass du ganz viel aus dieser Folge mitnehmen konntest. Wir verlinken natürlich alles hier in den Shownotes. Schau gerne mal bei Paula vorbei und lass ein paar Herzchen vor allem auch da. Und wenn dir die Folge gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du die natürlich auch mit den Menschen teilst, sei es, ob sie im Profisport sind, sei es, wenn sie junge Menschen sind, gerade junge Erwachsene mit Krebs. Paula hat es so schön gesagt, dass es eben auch die Klinik Bad Oeynhausen dafür gibt, die eben ja dazu ausgebildet ist, junge Erwachsene mit Krebs aufzunehmen, dann eben auch in unserem schönen Bad Oeynhausen, und die sehr, sehr schön liegt, vor allem auch in ganz, ganz viel vor allem auch für ihre jungen Patientinnen tut und ein fantastisches Programm unter anderem auch entwickelt hat. Also auch schau da gerne auch mal vorbei, und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche hier wiedersehen, wenn ich hier wieder einen sehr interessanten Gast hier sitzen habe, und wenn auch du Lust hast, deine Geschichte zu erzählen zum Thema Krebs, sei es als Patient, als Angehöriger, als Arzt, aber auch vielleicht für diejenigen, die eben in diesem Segment arbeiten, dann melde dich doch von Herzen gerne. Ich freue mich, wenn du mich weiterhin unterstützt, wenn du den Podcast natürlich abonnierst, eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes mir abgibst. Und ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Bleib wie immer gesund. Ich bin raus und wir sehen uns nächste Woche. Und ciao.